Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es kommt nicht jede Woche vor, dass der Direktor einer Nationalbank zurücktritt. Aber dass die SNB und andere Zentralbanken politisch unter Druck geraten, komme immer wieder vor. Besonders in Krisenzeiten, sagt Peter Bernholz, emeritierter Professor für Nationalökonomie an der Universität Basel. Der 82-Jährige ist ein ausgewiesener Kenner der Geschichte von Währungen, von Geldpolitik und Inflation und schreibt heute noch regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen in diesen Bereichen. Susanne Brunner hat ihn heute Vormittag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Basel getroffen, wo er noch immer ein Büro hat.
Das Tagesgespräch.
Herr Bernholz, in fast 83 Jahren haben Sie schon sehr viel gesehen, aber ein solcher Rücktritt des Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank, haben Sie sowas schon mal erlebt?
Nein, also ich habe ja selbst einen Teil der Geschichte der Schweizer Nationalbank von 1945 bis 82 geschrieben. Weder in der Zeit ist so etwas vorgekommen, noch nachher. Also in der ganzen Geschichte der Schweizerischen Nationalbank, nach meiner Kenntnis, haben wir ein solches Ereignis nicht erlebt.
Und wie haben Sie reagiert, dass Sie am Montag hörten vom Rücktritt Herrn Hildebrands?
Ja, nun, ich hatte natürlich schon etwas verfolgt, dieses Hin und Her. Und ich muss sagen, ich habe das eigentlich konsequent gefunden, dass er, also jetzt vom Standpunkt der Geldpolitik der Nationalbank, die muss ja wirklich unabhängig von irgendwelchen Querelen auf Stabilität bauen und das heißt auf Vertrauenswürdigkeit. Und da ist die Vertrauenswürdigkeit ein ganz großes Gut und das scheint Herr Hildebrand erkannt zu haben. Und insofern muss ich sagen, habe ich es positiv bewertet, dass er zurückgetreten ist. Über die Hintergründe will ich gar nichts weiter sagen, die sind ja genügend diskutiert worden.
Das stimmt und doch, was aufgefallen ist, also der Präsident der Schweizerischen Nationalbank hat offensichtlich auch Fehler gemacht, er hat auch Fehler eingestanden, aber es gab auch einen politischen Druck, der ja schon lange vorher angefangen hat. Wie beunruhigend ist das, wenn Leute versuchen, Druck auszuüben auf die Nationalbank?
Nun, im Grunde ist das immer latent zu erwarten, weil also die Nationalbankpolitik nicht allen Interessen gleichzeitig, die ja verschieden sind, die gegeneinander oft gerichtet sind, Rechnung tragen kann. Und sie hat eine feste Aufgabe, nämlich die der Preisstabilität. Sie soll bei Berücksichtigung dieses Ziels auch die realwirtschaftliche Lage natürlich mit berücksichtigen. Das tut sie ja auch. Aber sie muss also mit Angriffen latent rechnen. Wir hatten das ja etwa schon in den 1990er Jahren, als Herr Lusser als Präsident und das Direktorium die Inflation beseitigen wollten, die aufgetreten ist. Das führt natürlich zunächst einmal wegen der höheren Zinsen und der rigoroseren Geldpolitik dazu, dass ein gewisser Druck auf die Realwirtschaft ausgeübt wird, mit negativen Konsequenzen, auch unter Umständen auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Und das wird natürlich die Interessenten auf den Plan rufen, in diesem Falle besonders Gewerkschaften, aber oft von der linken Seite unterstützt, nicht wahr? Aber solange der Druck nur einseitig ist, nicht politisch die Kritik an der Nationalbank das ganze politische Spektrum fast ergreift, ist es noch keine wirkliche Gefahr, weil das politisch der Angriff sich nicht realisieren lässt in politischen Änderungen gegen die Nationalbank.
Also das heißt, wenn wir das ein bisschen auseinandernehmen, jetzt hatten wir einen Druck der SVP und das meine ich jetzt vor allem auch vor herausgekommen ist, was Herr Hildebrand gemacht hat in Bezug auf Devisentransaktionen, aber das war diese Gruppe. In den 90er Jahren waren es Gewerkschaften, die besorgt waren um Arbeitsplätze wegen der Geldpolitik. In den 70er Jahren hatten wir ja auch eine D-Mark, die zum Teil bis auf 75 Rappen runterging. Also das heißt, es ist immer eine Gruppe eigentlich gegen die Politik der Nationalbank und das war schon immer so.
Mit einem latenten Druck wegen der unterschiedlichen Interessen ist immer wieder mal zu rechnen. Aber dieser Druck wird eigentlich erst gefährlich, wenn wir in einer Krise sind. Das lässt sich auch historisch nachweisen. Und es ist tatsächlich so, dass etwa die Unabhängigkeit der Zentralbanken oder früher die Existenz des äußerst stabilen Goldstandards immer in Gefahr gerieten, wenn eine Krise sich anbahnte. Und jetzt müssen wir sagen, wir haben also seit einiger Zeit eine Krise, die erst bei den Finanzmärkten anfing, aber natürlich auch schon mit der Überschuldung der Regierungen, der nationalen Regierungen vorprogrammiert war und schließlich natürlich durch die niedrigen Zinsen, die die Zentralbanken, besonders das Federal Reserve System in Amerika eingeführt haben, zu diesem Boom in den Immobilien geführt hat, die also ja dann Auslöser dieser Krise waren.
Ich möchte auf die Krisen möchte ich noch genauer eingehen, aber Sie haben eigentlich gesagt, es ist auch Ihre These, dass immer wieder können Zentralbanken unter Druck geraten, die Nationalbank unter Druck geraten, aber eigentlich heißt es doch immer, eine Zentralbank, die Schweizerische Nationalbank, die soll unabhängig sein. Was heißt denn das idealerweise, wenn da jeder doch reinredet?
Ja, nun, die Erfahrungen zeigen einfach ganz deutlich, dass das politische System immer eine gewisse Neigung zur Inflation hat. Das ist auch verständlich.
Also das heißt, die Politiker, die wollen einfach viel Geld ausgeben?
Ja, die Politiker müssen bei den nächsten Wahlen gewinnen oder wiedergewählt werden. Und das heißt natürlich, dass sie ganz gut dastehen, wenn sie zusätzliche Ausgaben machen und möglichst ohne Steuererhöhungen. Wenn man das aber ohne Steuererhöhungen machen will, dann muss man sich verschulden. Und schließlich, wenn die Verschuldung zu hoch wird, dann reagieren die Kapitalmärkte und sind nicht mehr bereit, diese Schulden zu finanzieren, weil sie zu unsicher werden. Man weiß nicht, ob die Staaten sie zurückzahlen können. Und dann beginnt der Druck von dieser Seite auf die Zentralbanken, doch möglichst die Staaten zu finanzieren, nämlich ihre Haushaltsdefizite. Das ist also eine Ursache. Dann zweitens haben wir natürlich in einer Krise die zunehmende Arbeitslosigkeit. Und höhere Arbeitslosigkeit ist auch nicht günstig für Wiederwahlen von Politikern natürlich. Und folglich werden sie versuchen, eine Geldpolitik zu begünstigen, die das vermeidet. Und da sie an die nächsten Wahlen denken und die Inflation kommt immer erst mit einer Verzögerung, in der Schweiz von mindestens 3 Jahren, nicht wahr? Das hängt auch von der Situation ab. Können Sie sagen, na ja, jetzt macht doch mal eine expansivere Politik. Die Inflation kommt ja später. Das hat mit den Wahlen dann nichts mehr zu tun. Und darum hat man ja gerade unabhängige Zentralbanken geschaffen, um zu verhindern, dass dieser politische Zyklus, der völlig verständlich ist aus den Gegebenheiten, dass der stattfindet. Und wir können historisch nachweisen, dass seit etwa dem Ende des Bretton Woods-Systems 1973, dass da die Länder, die unabhängige Zentralbanken hatten, niedrigere, und zwar deutlich niedrigere Inflationsraten hatten als selbst entwickelte Länder, bei denen die Zentralbank kontrolliert wurde vom Finanzministerium, wie etwa in Italien, Frankreich und auch Großbritannien. Und wegen dieses Erfolgs haben sich dann schließlich auch diese Länder entschlossen, zu unabhängigen Zentralbanken überzugehen. Aber das ist jetzt wieder gefährdet durch die Krise.
Aber das heißt eigentlich, also man macht eine Zentralbank unabhängig eigentlich, aber sie ist immer in einer ungemütlichen Lage, weil irgendwelche Forderungen gibt es immer. Und dass eine Zentralbank den Politikern sagt, nein, jetzt gibt's kein Geld mehr, das kann man sich ja kaum vorstellen.
Ja, das muss sie aber, und das ist natürlich schon vorgekommen, als die Deutsche Bundesbank noch relativ jung war, da ist der Kanzler Adenauer gekommen und hat gesagt, ihr müsst jetzt die Zinsen senken. Er durfte ja an der Sitzung teilnehmen, hat natürlich kein Stimmrecht nach den Statuten der Bundesbank. Und nachdem er gegangen war, hat man die Zinsen erhöht. Das bedeutet Unabhängigkeit der Zentralbanken. Die sagten, nein, das ist zu gefährlich, das führt zu Inflation, wenn wir die Zinsen senken.
Aber es ist schwierig, das zu tun. Also
es gehört genaue Kenntnis dazu und es gehört Mut dazu. Also darum muss man auch sagen, ich persönlich habe ja die Festsetzung des Eurokurses vom 6. September durch die Nationalbank vorgenommen, schon Anfang August vorgeschlagen. Und einige Kollegen haben das ja Gott sei Dank auch getan, die was davon verstehen. Und man kann sich fragen, warum hat die Nationalbank 4 Wochen gezögert? Standpunkt der Geldpolitik wäre es viel besser gewesen, wenn sie sofort Anfang August das durchgeführt hätte, was sie Anfang September durchgeführt hat. Aber man muss natürlich verstehen, vorher war sie massiv kritisiert worden von der SVP, aber nicht nur von dieser, sondern auch wegen ihrer Politik der Intervention im Jahre 2010, wo sie erhebliche Verluste deswegen gemacht hat. Natürlich war diese Intervention auch nicht günstig. Sie hat nach meiner Ansicht zu früh stattgefunden bei einem zu hohen Wechselkurs. Zweitens hat sie kein Ziel angekündigt und drittens hat sie nicht gesagt, dass man unbeschränkt intervenieren würde. Und viertens hat sie das dadurch geschaffene Zentralbankgeld, wenn man Devisen kauft, muss man das ja mit Schweizer Franken bezahlen, dieses hat sie wieder abgeschöpft. Und wir wissen seit langem, seit Jahrzehnten eigentlich, dass dann die Wirkung auf den Wechselkurs niedrig ist. Und in dieser Ausgangslage der politischen Kritik ist es verständlich, dass sie also gezögert hat, sofort wieder solche wagemutigen Eingriffe vorzunehmen. Also das scheint für mich eine plausible Erklärung zu sein. Ob es natürlich wirklich so vorgegangen ist, weiß ich nicht. Ich kenne ja nicht die Interna der Entscheidung in der Nationalbank.
Aber das heißt eigentlich, idealerweise wäre eine Zentralbank unabhängig, aber in der Praxis ist es so, dass der politische Druck so groß werden kann, dass es wahnsinnig schwierig ist, durchzusetzen.
Ja, es gehört eben viel Mut und Durchsetzungsvermögen dazu. Selbst in den 90er Jahren, hat mir Frau Lusser mal erzählt, wurden Drohungen am Telefon gegen den Nationalbankpräsidenten Lusser ausgesprochen. So ernst ist das. Also das ist wirklich kein einfacher Job, das muss man sagen, nicht wahr?
Die Motive des Drucks, um nochmal darauf zurückzukommen, ist einerseits die Realwirtschaft, also dass man Angst hat, es gibt keine Arbeitsplätze. Dann gibt es Druck, wie Sie gesagt haben, von Politikern, die Wahlen gewinnen möchten und dann vielleicht ein bisschen mehr Geld brauchen oder gerne großzügig sind, keine Steuer.
Auch die Arbeitslosigkeit bekämpfen wollen, weil sie bei hoher Arbeitslosigkeit auch nicht gewinnen können.
Und dann gibt es einen politischen Druck, wie würde man den Druck der SVP denn einordnen? Oder was wäre dann das Ziel gewesen des Drucks jetzt vor der ganzen Affäre Hildebrand?
Also ich muss sagen, dass da wahrscheinlich Vorstellungen vorgeherrscht haben, jedenfalls entnehme ich das gewissen Äußerungen, dass die Nationalbank wie eine ordentliche Firma agieren muss und daher keine Verluste machen darf. Und das ist natürlich an für sich auch ein berechtigter Gesichtspunkt, wie bei den anderen Dingen auch. Aber das Entscheidende ist, sie ist keine normale Bank. Daher bin ich auch der Ansicht, dass es nicht einfach genügt, einen Bankier jetzt als Nachfolger zu berufen, sondern der muss gleichzeitig Kenntnisse haben über die Geldpolitik, die Geldtheorie und die politisch-ökonomischen Hintergründe, nicht wahr? Und Durchsetzungsvermögen, wie ich eben sagte. Diese Vorstellung der SVP von gesunden Haushalten ist ja richtig. Und ich muss sagen, ich habe selbst die Geldpolitik, die natürlich vom früheren Direktorium zu verantworten war, mit den überflüssigen Goldreserven, auch aus dem Grunde schon seit 1999 abgelehnt, weil natürlich gerade für Krisenfällen braucht man das Gold. Das wird dann hoch bewertet. Die Folge wäre, dass die Nationalbank überhaupt keine Verluste hätte ausweisen müssen. Sie hätte Gewinne gemacht, wenn sie das behalten hätte, nicht wahr?
Also das heißt, das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen genauer erklären. Also früher war es so, eigentlich jeden Franken, den die Nationalbank ausgab, der war abgesichert durch Gold.
Dann 40% war die Regel.
Genau. Und dann wurde das verkauft, das wurde verteilt und aufgelöst, also nicht nur in der Schweiz, sondern überall. Und jetzt eigentlich, also um das salopp zu sagen, kann die Nationalbank eigentlich so viel Geld drucken, wie es ihr passt.
Ja, das konnte sie seit 1999, als nach der Verfassungsreform und dann dem paar Jahre später folgenden neuen Nationalbankgesetz diese Goldbindung völlig aufgehoben wurde. Damit war sie vollkommen frei. Sie ist wie jede Zentralbank, jetzt muss ich sagen, kann sie unendlich viel Geld schaffen. Und das gibt natürlich die Möglichkeit, zu diesen Finanzierungen, die jetzt zum Teil verlangt werden, von Staatsdefiziten in unbeschränkter Höhe. Der Nationalökonom, der ungarische Janos Kornay, hat in den 70er Jahren gesagt, ja, Einer der großen Nachteile der Planwirtschaft ist, dass die ganzen Organisationen und Betriebe keine bindende Budgetrestriktion haben. Das also, und jetzt haben wir keine bindenden Budgetrestriktionen mehr für die Zentralbanken. Das heißt, sie haben keine Grenze gesetzt für ihre Ausgaben.
Also es ist eigentlich ein bisschen wie im Märchen mit dem Goldesel. Also ja. Wenn man ruft, dann einfach, dann gibt's Gold.
Ja, nur hat es natürlich verheerende reale Folgen, das muss man sagen. Auf lange Frist muss man dann mit erheblichen Inflationen rechnen. Und wir haben natürlich seit dem Übergang zu dieser diskretionären Papiergeldwährung, will ich mal sagen, weil das Papiergeld das der letzte Hintergrund ist, haben wir natürlich 30 Hyperinflation gehabt, das heißt Inflation mit Inflation von 50% pro Monat oder mehr. Das heißt also, sobald wir keine unabhängigen Zentralbanken haben, die Politiker in schwächeren Ländern die Kontrolle haben, kommt es also zu solchen Finanzierungen durch die Zentralbank der Budgetdefizite, zuletzt jetzt in Zimbabwe und mit verheerenden Folgen, und das hat auch verheerende Folgen für die Realwirtschaft. Aber die Folgen, die kommen im Lauf der Zeit. Es dauert ein paar Jahre, bis man da richtig drin ist, weil die Leute noch nicht so sehr, sie kennen das ja nicht, sie erwarten also keine Hyperinflation. Erst hinterher, nachdem sie gelernt haben, dann wird die Sache ungeheuer beschleunigt, nicht wahr? Und ähnlich sind andere Hochinflationen.
Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, um zurückzukommen auf den Begriff der Krise, ja. Das heißt eigentlich, die Krise, die wir jetzt haben, ist eher ausgelöst von Politikern, die einfach sagen, wir haben keine Budgetrestriktionen mehr, wir können alle Schulden finanzieren, wir können alle Staatsschulden, Staatsanleihen aufkaufen und so weitermachen, als
ja,
wäre das Geld.
Ja, bei unabhängigen Zentralbanken ist das ja gerade im strengen Sinne nicht möglich, aber es ist eben angesichts dieser Situation verständlich, vielleicht realisieren Sie das nicht mal völlig, dass die Politiker danach streben, die Zentralbanken für sich einzuspannen und damit ihre eigene Budgetrestriktion rauszuschieben. Das ist genau das, was Sie eigentlich gemeint haben. Und darum geht zum Teil auch der Kampf. Nicht wahr? Es ist ja nicht umsonst so, dass jetzt im angelsächsischen Raum ungeheure Programme aufgelegt worden sind, etwa vom Federal Reserve System, $600 Milliarden, nicht wahr, der Ausweitung der Geldmenge. Und ein erheblicher Teil des Defizits der Bundesregierung, der amerikanischen, wird eben auch finanziert durch den Aufkauf von Staatsanleihen durch das Federal Reserve System. Das Gleiche geschieht in England, wo jetzt gerade die Bank of England dabei ist, also im hohen Maße Staatsanleihen aufzukaufen. Und da sie also in ihrer Geldschöpfung nicht begrenzt ist, kann sie das natürlich jederzeit. Und das wird jetzt verlangt von vielen aus dem angelsächsischen Raum, aber mehr und mehr auch hier in Europa, von der Europäischen Zentralbank. Das ist genau der Kampf, der jetzt also zum Teil tobt, nicht wahr? Dass es heißt, die Europäische Zentralbank sollte das Zinsniveau niedrig halten für die überschuldeten Staaten, besonders der südlichen Peripherie. Und das heißt also, sie müsste so viel von deren Staatsanleihen aufkaufen, dass das Zinsniveau niedriger wäre. Das ist die Situation. Und Sie sehen, wir haben also diese Krise und zuvor, als wir die Krise nicht hatten, ist nie die Europäische Zentralbank in ihrer Existenz aufgefordert worden, so etwas zu tun.
Was heißt denn das jetzt konkret, Herr Bernholz? Wer sollte denn jetzt das Sagen haben? Also ich meine, wenn die einen sagen, okay, jetzt die Europäische Zentralbank bemühen oder sie soll irgendwie schauen, dass die Zinsen niedrig sind, oder sollte man sagen, jetzt sollte eigentlich die Europäische Zentralbank hart bleiben und sagen, das machen wir niemals?
Ja, das führt zu einer entscheidenden Frage. Der deutsche Staatswissenschaftler Carl Schmitt, leider am Anfang ein starker Anhänger der Nazis, aber sonst hat er recht kluge Äußerungen getan, das muss man zugeben. Er hat gesagt, souverän ist, wer im Ausnahmezustand entscheiden kann. Und da sind wir jetzt drin, die Politiker versuchen, den Ausnahmezustand zum Teil zu erklären. Und es sind ja im Grunde dann zwei Fragen. Wer entscheidet, dass ein Ausnahmezustand vorliegt? Und zweitens, wer entscheidet, was im Ausnahmezustand geschieht? Nicht wahr? Und in der Europäischen Union hat man also zweifellos, die Politiker, den Ausnahmezustand schon mit dem Beginn der griechischen Krise, oder dass sie offensichtlich wurde, sollte ich sagen, begonnen hat sich auch schon früher, haben besonders Frau Merkel und Sarkozy und andere den Ausnahmezustand in dem Sinne erklärt, dass der Artikel des Europäischen Vertrages von Lissabon, in dem es heißt, es darf kein Bailout stattfinden, das heißt also, die Staaten und die Europäische Gemeinschaft dürfen nicht für die Schulden anderer Länder aufkommen. Das ist einfach gebrochen worden. Das ist für mich so eine Situation, dass also unter irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden natürlich, dass man sucht immer Ausreden und man prägt sogar neue Worte, um rauszugehen, nicht wahr, aus diesen Schwierigkeiten. Als Politiker ist man da besonders geschickt oft, nicht wahr? Dass man dann also den Ausnahmezustand dekretiert, um eine klare Regel zu brechen. Und leider hat auch die Europäische Zentralbank da dann etwas zu sehr wahrscheinlich schon im Druck nachgegeben, indem sie Staatsanleihen aufgekauft hat. Das ist zwar rechtlich nicht ganz illegal, weil sie das im Sekundärmarkt tut, also im Kapitalmarkt und nicht direkt von den Staaten, diese Staatsanleihen kauft, aber trotzdem widerspricht es dem Geiste der Verträge. Das muss man also schon sagen. Und dann kommt noch ein anderes Problem hinzu, auf das ich nicht näher eingehen kann. Das ist also im Verrechnungssystem der Europäischen Zentralbank. Da haben jetzt diese Südstaaten große Schulden bei der Europäischen Zentralbank und denen entspricht ein großes Guthaben Deutschlands besonders und einiger anderer Länder.
Sie haben ja mal dafür plädiert, dass man zurückkehren sollte zum ehrlichen Staatsbankrott.
Ja, ich bin der Ansicht, dass also, wenn man den ehrlichen Staatsbankrott in Griechenland gemacht hätte, wir gar nicht in diese verfahrene Lage gekommen wären.
Und auch keinen Ausnahmezustand hätten und Nein. eigentlich dann normal Nein. politisieren könnte.
Und dann hätten die Finanzmärkte die Kontrolle über die Verschuldung der Staaten übernommen, weil die Staaten gelernt hätten, dass sie sich nicht einfach immer weiter verschulden können.
Um zurückzukommen auf die Schweizerische Nationalbank, könnte man dann sagen, dass auch hier die Tendenz ist, eine Art Ausnahmezustand zu erklären, um dann versuchen zu sagen, was zu machen. Also zum Beispiel, die Nationalbank darf sich nicht zu sehr verschulden, sonst gehen wir unter, sonst ist das ein Problem für die Schweiz. Geht das in die Richtung oder ist das gar nicht vergleichbar mit dem, was jetzt in Europa passiert?
Nun, das Interessante ist eben bei uns die Widersprüche. Ich war auf der einen Seite wird gesagt, ja, wir gehen unter, weil die Realwirtschaft zu stark belastet wird. Deshalb brauchen wir den Wechselkurs von 1,40, nicht wahr, gegenüber dem Euro. Und auf der anderen Seite wird gesagt, ja, aber wenn sich die Nationalbank so sehr verschuldet und dahinter ist wahrscheinlich der Gedanke, dann ist sie eigentlich bankrott und führt uns in den Bankrott. Vielleicht denkt man auch an die langfristigen Inflationsgefahren, die natürlich eine solche Politik mit sich bringen kann. Das kann ich nicht beurteilen, nicht wahr? Weil ich mit Herrn Blocher oder anderen noch nicht darüber gesprochen habe.
Also der Nachfolger von Herrn Hildebrand wird es nicht einfach haben. Peter Bernholz, haben Sie sich nie überlegt, sich auf diese Stelle zu bewerben?
Ich bin zu alt dafür.
Früher mal, meine ich.
Also, ich glaube, ich wäre damals nie in Frage gekommen. In den 70er Jahren gehörte ich ja zu einer kleinen Gruppe von Professoren, die also so zweimal im Jahr von Herrn Leutwiller inoffiziell zu einer Diskussion der schweizerischen Geldpolitik eingeladen wurden. Aber da hat Herr Leutwiller natürlich auch gesagt, Herr Bernholz, Sie verstehen, dass wir führende Leute bei uns nur einstellen können, wenn sie auch den Schweizer Dialekt sprechen. Das ist heute natürlich etwas anders, das ist zuzugeben. Und ich persönlich bin natürlich seit Jahrzehnten Schweizer Bürger. Aber an der Universität in Basel sprachen wir natürlich Hochdeutsch. Natürlich verstehe ich Schweizerdeutsch gut. Das ist eine ganz andere Frage. Ich muss es ja auch schon wegen meiner Enkel, nicht wahr? Aber jetzt ist also die Zeit längst vorbei, wo jemand in Frage käme. Man kann sich natürlich fragen, neulich habe ich mit einem Mediziner gesprochen, einem Professor, der sagt, der Staat entlässt die Leute, die am besten sind, nicht wahr, bei einer festen Altersgrenze. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Er als Mediziner übt seinen Beruf weiter aus und hat offenbar, wie ich gesehen habe, riesigen Zustrom, nicht wahr? Ob das natürlich auf dem Gebiet der Geldpolitik auch gut wäre, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, wir haben auch genügend jüngere Leute, die kompetent genug sind, das wahrzunehmen. Aber es gehört eben dreierlei dazu. Erstens eine genaue Kenntnis über die Geldpolitik und ihre Auswirkungen, was eben auch wieder eine gute Kenntnis der Geldtheorie, aber auch der Geschichte notwendig macht. Zweitens braucht man also Verbindungen nach außen, weil die Schweiz eingebettet ist in dieses internationale System. Und die Verbindungen nach außen werden zum Teil natürlich hier von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich durch die regelmäßigen Sitzungen in Basel geschaffen, aber dann in führende Gremien zu kommen, wie Herr Hildemann jetzt bei der Financial Stability Group oder wie sie heißt.
Financial Stability Board.
Yeah. Board, ja, yeah. Das dauert natürlich. Da muss man erst Vertrauen international auch schaffen, nicht wahr? Das ist so. Und da steht ein neues Mitglied oder selbst der neue Präsident vor einer neuen Aufgabe. Natürlich ist auch der Vizepräsident in Basel bei der BITS kein unbeschriebenes Blatt, das ist klar. Also insofern hätte er eigentlich gute Voraussetzungen. Und drittens, ganz wichtig auch, dass man bereit ist, auch bei politischem Druck durchzuhalten. Nicht wahr? Das ist also eine wirklich wesentliche Anforderung ebenfalls.
Peter Bernholz, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen. Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.